Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen und dass Sie sich wieder diese Stunde Zeit genommen haben und ich Sie begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute Zeit, um uns mit der Sakramentenpastoral zu befassen. Liebe Hörer, wer zur Kirche gehören, wer in ihr die bedingungslose Liebe Gottes mit Gewissheit erfahren als wirksam erleben und feiern will, wird eingangs mit drei Sakramenten beschenkt. Mit der Taufe, der Firmung und der Eucharistie. Erst wer die Zuwendung Gottes in ihrer ganzen Tiefe in dreifacher Feier wirksam erlebt und sich ihr geöffnet, sie mit allen Sinnen verspürt und in sich aufgenommen hat, ist Vollmitglied der Kirche und auf seine Aufgabe vorbereitet. Es geht um die Sakramente, die zur Eingliederung in die Kirche dienen. Es geht um die Initiationssakramente. Besonders wollen wir heute in unserer Credo-Sendung auf das Sakrament der Taufe eingehen. Gerne dürfen Sie sich auch heute Abend mit in diese Sendung einbringen. Sie dürfen gerne anrufen und mitdiskutieren oder einfach Ihre Meinung zu dem Gesagten abgeben. Dazu gebe ich Ihnen dann später die Telefonnummer bekannt, wo Sie uns hier im Studio erreichen können. Liebe Zuhörer, Sakramentenpastoral geht auch anders, so heißt der Titel unserer Credo-Sendung. Was bedeutet das? Wir haben dazu einen Fachmann eingeladen, es ist Herr François Dr. Reckinger aus Geseke. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Martin.
Ich darf Sie kurz unseren Hörern vorstellen. Pfarrer François Reckinger ist 1934 in Luxemburg geboren. 1958 war dann die Priesterweihe. In Paris haben Sie 1966 promoviert, waren dann in vielen Bereichen tätig, in der Pfarrseelsorge und im Schuldienst, in den 70er Jahren dann im Erzbistum Köln. Ab 1982 bekamen Sie dann einen Lehrauftrag für Dogmatik und Liturgiewissenschaft im Priesterseminar in Burundi. 1986 waren Sie dann Referent für Fragen der Glaubenslehre im Erzbistum Köln. Dann wechselten Sie in die Diözese Dresden-Meißen und waren dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bischofs. Seit 2002 sind Sie dann im Ruhestand, das heißt eigentlich im aktiven Ruhestand, und wohnen jetzt in Geseke im Norden Deutschlands. Sie sind hervorgetreten durch eine Vielzahl von theologischen Artikeln. Sie haben sehr viele Bücher geschrieben, unter anderem mit dem verstorbenen Leo-Kardinal Cevcek. Und in vielen Bereichen haben Sie sich theologisch ausgewiesen mit Ihren Kenntnissen. Jedes Sakrament beginnt ja mit einem Gebet und das Sakrament ist auch durch das Gebet wirksam. Und deshalb darf ich Sie zunächst um ein Gebet bitten, Herr Pfarrer Reckinger.
Grüß Gott und schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann will ich Sie auf die Einladung von Herrn Martin hin jetzt meinerseits einladen, einen Moment mit mir zu beten zu Jesus Christus. Sofern Sie an ihn glauben, was bei den meisten Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb wohl der Fall sein wird. Die anderen interessieren mich sehr und ganz besonders. Die anderen möchte ich einladen, einfach hinzuhören und offen zu sein für das, was wir im Gebet zu Jesus sagen. Jesus, unser gekreuzigter und auferstandener Herr, der ewige Sohn Gottes, für uns Mensch geworden, Lob und Preis und Anbetung dir. Wir bitten dich, sei jetzt bei uns, unter uns, in uns und schenke uns deinen Heiligen Geist. Erneuere durch ihn unsere Herzen. Erneuere deine Kirche und fang bei uns damit an. Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen. Herr Pfarrer Reckinger, Sakramentenpastoral geht auch anders, ist ja der Titel unserer heutigen Credo-Sendung. Warum stößt in der heutigen Zeit die Sakramentenpastoral auf so wenig Resonanz?
es ist einfach nicht mehr so selbstverständlich wie früher, und das ist einer der Gründe. Und der gesellschaftliche Druck ist nicht mehr da. Im 17. Jahrhundert hat zum Beispiel die französische Regierung die Staatsbeamten dazu verdonnert, unter Androhung des Verlustes ihres Jobs, dass sie ein Attest bringen müssten über die Osterbeichte, dass sie die abgelegt hätten. Da sieht man, dass da auch nicht die Leute mit wehenden Fahnen zu den Sakramenten gegangen sind, sondern durch einen großen gesellschaftlichen Druck. Und dass wir den los sind, dafür können wir Gott danken. Aber die Menschen haben sich einfach auf das Freiwillige noch nicht umgestellt. Und das ist unsere große Aufgabe. Und genau die Aufgabe der Sakramentenpastoral scheint mir.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Reckinger. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Ihnen nun das Wort.
Ja, danke schön, Herr Martin. Ja, ich danke überhaupt der Redaktion von Radio Horeb für die Einladung heute und anschließend noch dreimal, so ist es vorgesehen, zu Ihnen und mit Ihnen über dieses brennend wichtige Thema zu reden. Ausgangspunkt meiner Überlegungen dazu ist das Stichwort Neuevangelisierung. Schon 1943 ist das Buch des französischen Pfarrers Henri Godin mit dem Titel La France, pays de mission, Frankreich, ein Missionsland, erschienen. Wohl, weil der Gedanke damals recht neu war, hat der Autor vorsichtshalber den Titel mit einem Fragezeichen versehen. Dieses ist inzwischen längst hinfällig geworden. Und spätestens seit Papst Johannes Paul II. Hat sich die allgemeine Überzeugung durchgesetzt, dass Neuevangelisierung notwendig und angesagt ist. Leider ist dasselbe noch kaum der Fall hinsichtlich der praktischen Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt. Nämlich, dass dann die Sakramente nicht mehr so freigebig und unterschiedslos gespendet werden können wie bisher. Viele der Interessenten brauchen eine längere, ergebnisoffene und datumsoffene Hinführung, bevor sie selbst bzw. ihre jüngeren Kinder Sakramente sinnvoll empfangen können. Denn Sakramentenempfang setzt bei mündigen Personen geschehene Evangelisierung und darüber hinaus eine ihr nachfolgende angemessene Katechese voraus. Und unmündige Kinder können nur getauft werden, wenn wenigstens ein Elternteil evangelisiert und von daher in der Lage ist, eine realistische Aussicht auf katholische Erziehung zu gewährleisten. Im Folgenden möchte ich im Wesentlichen erzählen, wie ich seit ca. 1965 versucht habe, dies in der Praxis durchzuziehen, im Blick auf dreierlei Hindernisse, die sich dem mal mehr, mal weniger entgegenstellten. Erstes Hindernis: der Neuheitsschock bei den Bewerbern und gelegentlich bei ihren Angehörigen. Zweites Hindernis: die entgegengesetzte Praxis der meisten Mitbrüder im Umkreis, besonders in den zum Glück seltenen Fällen, in denen diese sakramentale Flüchtlinge aus meinen Gemeinden bei sich aufnahmen und ohne weiteres bedienten. Und drittes Hindernis: die kirchenrechtlichen Bestimmungen, deren Anpassung an die heutige Situation zeitweise auf sich warten ließ, vor allem aber die Deutung dieser Bestimmungen seitens der Bischofsmitarbeiter in den Ordinariaten oder auch Bestimmungen hin, Bestimmungen her, die Erwartung bei diesen leitenden Mitbrüdern, dass es nicht zu einem Aufstand in den Gemeinden kommen dürfe. Und Gott sei es gedankt, es ist in den unterschiedlichen Gemeinden, in denen ich gewirkt habe, nie dazu gekommen. Heute am ersten der vier vorgesehenen Abende möchte ich nur wenig über die drei Initiationssakramente gemeinsam, Taufe, Firmung, Erstkommunion, sprechen, sondern im Wesentlichen nur über die Taufe. in ihren drei möglichen Gestalten, einmal Kleinkindertaufe und die entsprechende Hinführung der Eltern oder Erziehungsberechtigten, die dann Taufe von Kindern im Schulalter und schließlich Taufe von Jugendlichen oder Erwachsenen. Zuerst also jetzt über die Kleinkindertaufe. Ausgangspunkt einer neuen Kindertaufpastoral ist der 1969 eingeführte Kindertaufritus. Dieser enthält eine weltgeschichtliche Neuheit, denn mit ihm wurde überhaupt erstmals für die lateinische Kirche ein eigener Taufritus für die kleinen Kinder geschaffen. Lediglich die kleine ostsyrische Kirche, die findet man in ihrem Stammland Irak und Umgebung, und viele Auswanderer, vor allem in den USA. Sie besteht in zwei Zweigen, diese Kirche, ein katholischer Zweig, die sogenannte chaldäische Kirche, und ein nicht-katholischer Zweig, die assyrische Kirche, aber die gut inzwischen zusammenarbeiten. Nur diese kleine ostsyrische Kirche also besaß einen richtigen Kindertaufritus schon seit dem 7. Jahrhundert. Überall sonst wurden die Kinder bis 1969 mit einem verkürzten Erwachsenenritus getauft. Deswegen wurden die Fragen nach dem Taufwillen, nach dem Glauben und nach der Absage an den Teufel und die Sünde an sie, die Kinder, gerichtet. Natürlich fiktiv. Und sie wurden von den Paten ebenso fiktiv beantwortet, so als ob sie die Kinder wären. Das ist seither anders geworden. Keine einzige Frage wird mehr an die Kinder gerichtet. Vielmehr werden in erster Linie die Eltern und zusammen mit ihnen an zweiter Stelle die Paten gefragt, ob sie die Taufe des Kindes wollen und zu dessen Erziehung im Glauben bereit sind, beziehungsweise ob sie als Paten diese Erziehung unterstützen wollen. Vor allem aber, ob sie entsprechend dem apostolischen Glaubensbekenntnis glauben und dem Teufel und der Sünde absagen. Demnach kann man heutigen Jugendlichen nicht mehr sagen, wie man es dennoch etwa im Zusammenhang mit der Firmung gelegentlich immer noch hört oder liest, dass bei ihrer Taufe Eltern und Paten in ihrem der jugendlichen Namen den Glauben bekannt hätten. Wenn ihre Taufe nach 1971 stattfand, 71 ist das 69 in Latein, in Rom erschienene Rituale auf Deutsch erschienen und in Kraft gesetzt worden. Wenn also die Taufe eines Christen nach 1971 stattfand, dann haben Eltern und Paten in keinem anderen als in ihrem eigenen Namen den Glauben bekannt. Daraus ergibt sich von der Sache her eine unverzichtbare Zulassungsbedingung. Bis 1971 haben die Paten nicht eigentlich gelogen, wenn sie nicht glaubten und dennoch fiktiv im Namen des Kindes antworteten: Ich glaube. Sie sollten damit nur zum Ausdruck bringen, dass dem Kind in der Taufe der Glaube der Kirche zugeeignet würde. Jetzt aber lügen Eltern und Paten, wenn sie nicht glauben und dennoch antworten: Ich glaube. Lügen vor Gott aber ist eine weitaus größere Sünde als die unter Menschen geläufigen Sünden. Und zu einer solchen Sünde dürfen wir Seelsorger auf keinen Fall jemand veranlassen. Für den Fall, dass ein Elternteil sich nicht in der Lage sieht, auf die Glaubensfragen zustimmend zu antworten, erklären die Vorbemerkungen des Rituale von 1969 und immer noch die der zweiten Ausgabe von 1973, auf Deutsch 2007 erschienen: So kann er, einer der beiden Partner, so kann er an dieser Stelle schweigen. Dass darauf überhaupt hingewiesen wird, ist gut, doch das Kann muss befremden. Ein Nichtglaubender darf von der Sache her die Glaubensfrage nicht zustimmend beantworten. An der Wirklichkeit vorbei geht im Übrigen die Art und Weise, wie die zitierte Aussage eingeleitet wird, sollte ein Elternteil sich nicht in der Lage sehen. Das klingt so, als käme das Gesagte nur alle Schaltjahre ein paar Mal vor. Und von dem ebenfalls häufigen Fall, der das eigentliche Problem darstellt, nämlich dass beide Elternteile nicht in der Lage sind, eine zustimmende Antwort zu geben, ist in dem Text überhaupt nicht die Rede. Ebenso wenig wird von der Problematik der Fragen nach der Absage an den Satan, an seine Bosheit und seine Verlockungen gesprochen. Hier müssen meiner Überzeugung nach nicht nur jene schweigen, die die Glaubensfragen nicht mit Ja beantworten können, sondern auch jene, die an einer schwer sündhaften Entscheidung oder Gewohnheit festhalten. Und wir Seelsorger dürfen solchen, bei denen wir feststellen, dass sie in einer offenkundigen Haltung leben, die der kirchlichen Lehre nach schwer sündhaft ist, diesen Personen dürfen wir diese Fragen nicht stellen. Etwa solchen, die ohne Entschuldigung dem Sonntagsgottesdienst gewohnheitsmäßig fernbleiben, in einer Geschlechtsgemeinschaft leben, die keine kirchlich anerkannte Ehe ist, Abtreibung propagieren oder etwa eine terroristische Organisation unterstützen, wie zum Beispiel einige Jahrzehnte hindurch die IRA in Irland, die sich sehr missbräuchlich, aber immerhin als katholisch bezeichnet hat. Wo keine derartige Haltung offenkundig vorlag, habe ich seit 1971 beim Taufgespräch versucht, die Bedeutung der Absage ebenso wie die der Glaubenszusage deutlich zu machen und dann die Eltern gefragt, ob sie meinten, die einen und die anderen ehrlich mit Ja beantworten zu können. Je nachdem, wie die Antwort ausfiel, habe ich, falls die Tauffeier zustande kam, entweder beide Arten von Fragen oder nur die nach dem Glauben gestellt. Und so habe ich es von vornherein gehalten, wenn eine objektiv schwer sündhafte Verhaltensweise seitens der Eltern offensichtlich vorlag. Statt der Fragen zur Absage habe ich dann in der Homilie, in der Ansprache bei der Tauffeier darauf hingewiesen, dass das Kind in die Kirche aufgenommen wird, in der alle Mitglieder aufgerufen sind, dem Teufel und der Sünde zu widersagen. Denn einerseits bin ich überzeugt, dass die Absage bei gleichzeitigem Festhalten an der schweren Sünde ebenfalls Lüge im Angesicht Gottes ist und zudem ein gefährliches Provozieren des Teufels darstellt. Gefährlich deshalb, weil derjenige, der an der schweren Sünde festhält, sich des Schutzes Jesu Christi nicht sicher sein kann, wenn er dem Widersacher gegenüber eine solche Provokation ausspricht. Gewiss darf man annehmen, dass viele der betroffenen Eltern durch ihr Verhalten subjektiv nicht schwer schuldig werden, weil sie die Wahrheit und Verbindlichkeit der kirchlichen Lehre in diesen Fragen guten Glaubens nicht einsehen können. Aber die Kirche macht sich und ihre Lehre unglaubwürdig, wenn sie ihre Mitglieder, die unbeschwert und dauerhaft so handeln, zu einer öffentlichen Absage an Teufel und Sünde auffordert. Andererseits erscheint es notwendig und verpflichtend, dem bei allen Bischöfen bislang vorherrschenden Anliegen Rechnung zu tragen, dass der Taufbitte der Eltern in möglichst vielen Fällen ohne jahrelangen Aufschub entsprochen wird. Dann aber ist es unmöglich, die Feier des Sakramentes immer dann aufzuschieben, wenn beide Elternteile zu einer ehrlichen Absage an die Sünde, so wie die Kirche Sünde sieht, nicht in der Lage sind. Denn in dieser Situation befindet sich offensichtlich die Mehrheit der Taufeltern. Daher drängt sich mir für dieses Problem die dargestellte Kompromisslösung als die richtige Entscheidung auf. Gewiss mag von daher der Gedanke aufkommen, notfalls auch für die Glaubensfragen denselben Ausweg zu wählen, wenn die Eltern auch diese nicht ehrlich mit Ja beantworten können. Aber das würde bedeuten, das Entscheidende zu streichen, was das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Bestimmung gewollt hat, als es die Erarbeitung eines eigenen Kindertaufritus verlangt hat. Diese Entscheidung bedeutete nicht nur eine rituelle, sondern vor allem eine pastorale Maßnahme. Sie beruht auf der Einsicht, dass das Versprechen katholischer Erziehung seitens der Eltern unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen nur dann realistisch und glaubwürdig gegeben werden kann, wenn diese den Glauben der Kirche teilen oder wenn wenigstens einer von beiden ihn teilt. Und wenn demnach das Kind aller Voraussicht nach im Kontakt mit diesem elterlichen Glauben aufwachsen wird. Auf die Fragen an die Eltern nach ihrem Glauben zu verzichten, würde daher eine Ablehnung der Liturgiereform in einem ihrer wesentlichen Punkte bedeuten. Und in diesen Punkten ist von der Sache her Gehorsam in sehr viel höherer Weise gefordert, als dort, wo es nur um Ausführungsbestimmungen in Einzelheiten geht. Aufgrund meiner Überzeugung, dass beides Sünde wäre, die Eltern ohne kritisches Vorgespräch antworten lassen, ich glaube, oder außer den Absagefragen auch die Glaubensfragen entfallen zu lassen, aus dieser Überzeugung heraus habe ich seit 1971 die erbetene Taufe immer dann aufgeschoben, wenn nach allen Gesprächen keiner der beiden Erziehungsberechtigten erklärte, die Glaubensfragen ehrlich mit Ja beantworten zu können. Zur Beruhigung von Bischöfen und Ordinariatsräten kann ich sagen, dass es in den etwa 3 Jahrzehnten meiner pfarrlichen Tätigkeit sehr wenig Elternpaare waren, die nach Besprechung der Glaubensfragen im Taufgespräch beide meinten, die Glaubensfrage nicht ehrlich mit Ja beantworten zu können. Hilfreich war dabei meist der Hinweis, dass nach nichts anderem gefragt würde als nach dem Inhalt des Glaubensbekenntnisses, das wir regelmäßig bei der Sonntagsmesse sprechen. Dieses kannten in meinem Erfahrungsbereich vielfach auch noch Eltern, die schon länger nicht mehr oder nur noch selten am Gottesdienst teilnahmen. Wie gut, wenn sie dann in einer Gemeinde groß geworden waren, in denen der authentische Text dieses Bekenntnisses wirklich gesprochen und nicht regelmäßig durch eines der nichtssagenden sogenannten Credo-Lieder ersetzt wurde. Schwierigkeiten bereitet seit Jahrzehnten das Bekenntnis zur katholischen Kirche in diesem Text. Man kann diese Schwierigkeit nicht lösen durch Übernahme der protestantischen Deutung des Wortes katholisch, wonach letzteres im Glaubensbekenntnis keine konfessionelle Bedeutung hätte. Das heißt, dass es nicht unsere sichtbare katholische Kirche bezeichnen, sondern alle Arten von christlichen Kirchen und Gemeinschaften mit all ihren gegensätzlichen Lehren und unterschiedlichen Verfassungen gleichzeitig meinen würde. Das Ergebnis wäre eine unsichtbare Kirche, die in all den Sichtbaren in unterschiedlicher Weise verwirklicht wäre. Ich habe an anderer Stelle nachgewiesen, dass in der Zeit der Entstehung des apostolischen Glaubensbekenntnisses und des großen Glaubensbekenntnisses, das heißt vom 2. bis 5. Jahrhundert, das Wort katholisch nicht in diesem im Anschluss an die Reformation erdachten Sinn gebraucht wurde, sondern sehr wohl im konfessionellen Sinn. In bewusster Abgrenzung gegenüber allen damaligen Dissidenten, Kirchen und Gemeinschaften bezeichnete es die in den meisten damals bekannten Ländern existierende Kirche, die von einem einheitlichen, ebenso weit verbreiteten Bischofskollegium geleitet wurde, dem auch der Bischof von Rom angehörte, Das heißt, derjenige, dem bald danach, ab ca. 600, der besondere Titel Papst beigelegt wurde. Wie konkret greifbar das Wort Kirche damals verstanden wurde, geht zum Beispiel aus zwei Stellen bei Tertullian hervor, wo dieser Autor um das Jahr 200 herum berichtet, dass der katholischen Kirche in Rom einige Jahrzehnte vorher ein großer Geldbetrag geschenkt worden war. Und ebenso aus einem Gesetz des Kaisers Theodosius II. Von 428, durch das dieser alle Arten von Heretikern nötigte, die den rechtgläubigen entwendeten Kirchengebäude ohne Widerspruch der katholischen Kirche zurückzuerstatten. Im Gespräch mit den Eltern ließen sich die Schwierigkeiten gegenüber dem Bekenntnis zur katholischen Kirche meiner Erfahrung nach regelmäßig mit folgendem Hinweis überwinden. Wir bekennen damit nicht, dass in der katholischen Kirche alles in Ordnung sei, denn das ist offenbar nicht der Fall. Das Bekenntnis bedeutet nur, dass Gott die Kirche davor bewahrt, die Botschaft Jesu wesentlich zu verfälschen. Und damit stimmen Sie ja wohl überein, denn wenn Sie meinen würden, unsere Kirche hätte die Botschaft Jesu wesentlich verfälscht, dann würden Sie ja wohl nicht auch noch Ihr Kind durch die Taufe in eine solche Kirche hineinversetzen wollen. Zudem könnten Sie sich dann auch nicht zu den anderen Inhalten des Credo bekennen, denn diese kennen wir nur durch die Kirche. Dank einer solchen Argumentation, freundlich vorgetragen, ging meistens nahezu alles glatt, wenigstens bei einem Partner. Manchmal zu glatt, hatte ich den Eindruck. Bei einem sympathischen, echt kölschen Paar in Köln war er brutal offen. Ich glöf nix, sagte er. Wieso er dann sein Kind taufen lassen wollte, fragte ich. Ist ja auch nicht meine Idee. Meine Frau hätte es gern. Darauf schenkte ich dieser meine ganze Zuwendung und erfuhr zunächst, dass sie lediglich an etwas über uns glaube. Dies konnte ich schnell zu jemand über uns verbessern, mit dem Hinweis, dass wir Menschen ja jeweils jemand sind, das heißt Wesen, die denken und wollen können. Und dass ein Etwas, von dem die Welt herkäme, nicht über uns stehen könnte, wenn es wirklich nur etwas wäre und weder denken noch wollen könnte. Ob sie das verstanden hat, weiß ich nicht. Aber sie war auf jeden Fall sehr nett und ich muss ihr wohl auch irgendwie gefallen haben. Denn schon nach 10 Minuten Gespräch glaubte sie den gesamten Inhalt des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Dieses Erlebnis erlaubte eine vordergründig problemlose Abwicklung der Taufspendung entsprechend den offiziell vorgegebenen Bedingungen, zeigte jedoch genau wie viele andere Taufgespräche das Ungenügen dieser Bedingungen auf. Die bloße Erklärung, ich glaube, ist zu billig. Ohne ein wenigstens ansatzweise Praktizieren des Glaubens in der Gemeinschaft der Kirche. Um dennoch ein solches Bekenntnis besser abzusichern, entwarf ich schon damals einen ganz kleinen Ansatz zu einem Weg der Eltern auf die Tauffeier hin, im Sinn der in den Jahrzehnten davor in Frankreich aufgekommenen Idee einer Pastoral des Weges. In der Kölner Gemeinde, in der ich zu dieser Zeit von 72 bis 78 als Subsidiar mitwirkte, hatte ich im Wechsel mit 3 Mitbrüdern alle 4 Monate einen sogenannten Taufmonat. Das bedeutete, dass alle Eltern, die in dem Monat davor ein Kind im Pfarrbüro zur Taufe anmeldeten, gesagt bekamen, dass ich für sie zuständig sei. Nach dem von meinen Mitbrüdern befolgten System hätte ich auch von vornherein dem Pfarrbüro das Datum eines gemeinsamen Taufgesprächs zu Beginn meines Monats angeben sollen, dass die Sekretärin dann jeweils den Anmeldenden mitgeteilt hätte. Das änderte ich für mich jedoch mit Zustimmung der Mitbrüder. Den für meinen Monat Anmeldenden sollte nur gesagt werden, dass ich sie in den nächsten Tagen anrufen und einen Hausbesuch mit ihnen vereinbaren würde. Dabei würde über alles Weitere geredet. Bei diesem Hausbesuch machte ich unter anderem die Bedeutung der Glaubensfragen deutlich und bat um eine vorläufige Antwort darauf. Was würden Sie heute so unvorbereitet dazu sagen? Meinen Sie, Sie könnten diese Fragen wohl guten Gewissens mit Ja beantworten? Danach lud ich meine Gesprächspartner zum gemeinsamen Taufgespräch ein, mit Angebot von Verlegung oder individuellem Ersatztermin bei Verhinderung und bat sie, über die in Kopie überreichten Glaubensfragen bis zu jenem Termin in Ruhe nachzudenken und zu prüfen, ob sie sie wirklich bejahen könnten. Wenn beide das nicht könnten, dann würde die einfachste Art, ihren Taufantrag vorläufig zurückzuziehen, darin bestehen, zum angegebenen Termin nicht zu erscheinen. Wobei in einem solchen Fall sicherlich vom Pfarrbüro aus angerufen worden wäre, um zu hören, ob da nicht etwa ein Vergessen vorgelegen hatte und das Gespräch nachgeholt werden sollte. Aber der Fall ist meiner Erinnerung nach kaum jemals eingetreten. Da erst beim zweiten Gespräch, beim gemeinsamen Gespräch, also der genaue Termin der Tauffeier festgelegt wurde, gewährleistete dieses System von vornherein die Teilnahme aller Eltern, sowohl an der individuellen Unterredung bei der ersten Kontaktnahme mit mir, als auch an dem gemeinsamen Treffen. Mit dieser Methode kam ich in der Zeit von 71 bis 93 in etwa heil über die Runden. Dann aber ging es einen entscheidenden Schritt vorwärts, dank des bischöflichen Schreibens Sakramentenpastoral im Wandel. Trotz der schwerwiegenden Bedenken, die meines Erachtens einer Reihe von Aussagen dieses Dokumentes gegenüber zu äußern sind und die Sie in meinem Buch dargestellt finden, enthält dieses Dokument der deutschen Bischöfe auch eine Anzahl von Überlegungen und Impulsen, die einen Fortschritt im Bereich der Taufpastoral ermöglichen können. Dazu gehört vor allem die Stelle, wo es heißt, das Bestreben sollte dahin gehen, die Möglichkeit der Begegnung zwischen Eltern und Gemeinde auch zeitlich auszudehnen. Dafür werden mehrere, zum Beispiel 3 Treffen vor der Tauffeier empfohlen, und es folgt der wichtige Hinweis, dass diese zeitliche Intensivierung nicht allein Sache des Seelsorgers sein kann, sondern die Mitarbeit von Frauen und Männern aus der Gemeinde voraussetzt. Zum Beispiel 3 Treffen, das können zur Not nur 2 sein, nicht jedoch bloß eines, weil vorher deutlich mehrere gesagt wird. Nach oben aber können es nicht nur 4, sondern durchaus auch 5 oder 6 sein. Ich nahm dankbar zur Kenntnis, dass damit die Bischöfe auf die von Ihnen bzw. Ihren Vorgängern 1979 ausgesprochene Forderung der Taufe spätestens innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt verzichtet hatten. Ich setzte daraufhin die Zahl von 5 Treffen fest, mit jeweils im Schnitt 3 Wochen Abstand, die der persönlichen Überlegung und Verarbeitung dienen sollten, entsprechend der an der zitierten Stelle empfohlenen zeitlichen Intensivierung. Aus der Überlegung heraus, dass wir Priester jeden Sonntag in der Homilie, Predigt, der Messfeier nicht nur, aber auch lehren und deswegen nicht unbedingt jeden Einzelnen und jeder Einzelgruppe all das, was sie lernen sollen, in eigens für sie angesetzten Treffen lehren müssen, habe ich soweit dem keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstanden, 2 oder 3 dieser Treffen mit der Teilnahme an der Sonntagsmesse verbunden. In der Predigt, sagte ich den Eltern, würde ich auf Fragen eingehen, die im Hinblick auf die Taufe wichtig sind. Der nachfolgende Austausch mit Mitarbeitern und oder mit mir sollte kurz sein und auf Inhalte der Predigt oder andere Teile der Liturgiefeier zurückgreifen. Haben nun als Folge der geschilderten Vorgehensweise viele Eltern, die ein Kind zur Taufe angemeldet haben oder anmelden wollten, im Endeffekt auf ihr Vorhaben verzichtet? Die Antwort ist nein. aus den 70er Jahren in Köln erinnere ich mich lediglich an einen einzigen Fall, ebenso einen aus Luxemburg in den Jahren 78 bis 82. In meiner Diaspora, aus meiner Diaspora-Pfarrei in der Diözese Dresden-Meißen sind mir außer zwei oder drei Paaren, die zu Mitbrüdern in Nachbargemeinden geflüchtet sind, keine Fälle von unbestimmtem Taufaufschub in Erinnerung. Es hat auch in keiner der betroffenen Pfarreien wegen der von mir praktizierten Art von Taufpastoral je auch nur einen Ansatz zu einem Aufstand unter den Gemeindemitgliedern gegeben. Im umgekehrten Sinn kann ich von einem ganz unerwartet positiven Ergebnis einer fünfmonatigen Taufvorbereitung berichten, die uns außer dem anschließend getauften Kind auch noch drei Erwachsene als neue Mitglieder unserer Kirche eingebracht hat. Nach der Messe wird eine Frau sie ansprechen wegen einer Kindertaufe, bedeutete mir an einem Sonntagmorgen eine Mitarbeiterin, die in puncto Sakramentenpastoral mit mir fest an einem Strang zog. Sie meinte, ich sollte mir diesmal das Anliegen besonders aufmerksam anhören und der besonderen Umstände wegen, wenn möglich, darauf eingehen. Und tatsächlich, der Fall hatte es in sich. Die Antragstellerin und ihr Mann, Anfang der 50er, waren als die Großeltern mütterlicherseits die Erziehungsberechtigten des kleinen Jungen, um den es ging, nachdem dessen beide Eltern infolge eines Verkehrsunfalls kurz zuvor ums Leben gekommen waren. Die junge verstorbene Frau war evangelisch gewesen, der Vater katholisch. Ein älterer Bruder des vorgesehenen Täuflings war bereits katholisch getauft und die Eltern hatten fest vorgehabt, ihren zweiten Sohn ebenso taufen zu lassen. Die Großeltern sahen dies als ein Vermächtnis an, dessen Erfüllung ihnen aufgetragen sei. Die Sache hatte nur einen Haken. Die beiden Großeltern, die die Erziehung der Kinder übernommen hatten, waren evangelisch getauft und aufgewachsen, seit circa 15 Jahren zudem aus der Kirche ausgetreten. In dieser Situation ließ ich mich erstmals in meinem Leben auf die Vorbereitung einer Kindertaufe ein, bei der keiner der beiden Erziehungsberechtigten katholisch war. Und wie glücklich war ich, dass ich kurz vorher die erwähnte Regelung für die Taufvorbereitung eingeführt hatte und sie jetzt der Antragstellerin bekannt machen konnte. Wir praktizieren für unsere Leute hier in der Gemeinde eine Anlaufzeit von 5 Monaten von der Anmeldung bis zur Taufe. Wenn Sie bereit sind, dieselbe Vorbereitung mitzumachen, bin ich bereit, an deren Ende die Taufe zu spenden. Anders als viele katholisch Getaufte, die innerlich dem christlichen Glauben entfremdet sind, haben diese beiden sympathischen Großeltern die Begründung, die ich dafür angeführt habe, verstanden und sofort akzeptiert. Im Abstand von jeweils 2 bis 3 Wochen wurden Treffen anberaumt, teils mit unserem Bibel- und Gebetskreis, in dem wir dann zur Taufvorbereitung passende Themen wählten, teils mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der Gemeinde und oder mit mir. Diese Einzelgespräche setzten wir vorwiegend nach Sonntagsmessen an, deren Inhalte dabei ausgewertet werden sollten. Wir trauten unseren Augen kaum, als wir sahen, dass zuerst die junge Großmutter mit beiden Kindern jeden Sonntag zur Messe erschien, bald danach zunehmend und dann regelmäßig auch ihr Mann, dass beide mitbeteten und mitsangen. Sie, die Großmutter, nahm auch regelmäßig aktiv am Bibelkreis teil. In der Gemeinde war die Familie bald sehr beliebt, vor allem auch deshalb, weil sie sich zum Mitwirken bei pfarrlichen Veranstaltungen bereitwillig ansprechen ließ. So war es eine Freude, den jüngeren Enkel nach Ablauf der 5 Monate zu taufen. Nach dieser Feier kamen alle 4 genauso weiter zur Kirche wie vorher und brachten inzwischen auch die allein lebende Schwester des Großvaters mit. Ein paar Monate später fragte nicht ich, sondern jemand aus unserer Gemeinde die Großmutter, wann sie denn mal in Bezug auf die Kirche ihre Papiere richtigstellen wollte. Die überraschende Antwort: Meinen Sie denn, ich sei schon reif dafür? Daraufhin wurde sie nach wenigen Treffen zwecks vertiefender Katechese in die volle Gemeinschaft unserer Kirche aufgenommen. Der Mann und dessen Schwester folgten einige Zeit später.
Sie haben eingeschaltet hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute mit dem Thema Sakramentenpastoral geht auch anders. Wir hören weiter Herrn François Reckinger.
Ja, danke schön. Jetzt ein Wort zur Erwachsenentaufe. Relativ kurz, weil ich dazu leider wenig eigene Erfahrung habe. Erste Grundaussage dazu: In einer Kirche, die Neuevangelisierung anstrebt, muss die Erwachsenentaufe im Vordergrund des Bewusstseins und im Mittelpunkt des Gemeindelebens stehen. Sie darf nicht mehr wie bisher in der Volkskirche lässig nebenher und schamhaft in möglichst engem Rahmen abgewickelt werden. Vielmehr gehört sie mit ihren wichtigsten Etappen und Feiern in die Liturgie der Kirche hinein, wie es in den ersten Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Im Blick darauf ist 1972 in Rom das lateinische Modellrituale erschienen, die Ordnung der christlichen Initiation von Erwachsenen. Während andere Sprachgebiete, etwa das Französische und das Englische, davon schon seit Jahrzehnten eine vollgültige eigene Ausgabe im Gebrauch haben, sind wir bei uns noch immer nicht weitergekommen als bis zu einer Manuskriptausgabe zur Erprobung. Der Vorgang des Christwerdens durch Taufe, Firmung und Erstkommunion ist darin in drei großen Phasen vorgesehen. Zuerst die Zeit der Erstverkündigung, dann der eigentliche Katechumenat, das heißt die Phase des Lernens und der Einübung und zuletzt, nach dem Empfang der drei Sakramente in einer einzigen Feier, folgt die Phase der sogenannten mystagogischen Vertiefung. Die Erstverkündigung dient dem Bekanntwerden mit den allerwichtigsten Inhalten der Glaubenslehre, aber ebenso mit den entscheidenden Vorgängen im Leben der Gemeinde sowie mit einigen ihrer engagierten Mitglieder. Unter diesen sollte sich der Bewerber im Einvernehmen mit dem zuständigen Seelsorger einen Paten oder eine Patin auswählen, die ihn oder sie auf ihrem Weg der Eingliederung begleiten sollen. Dies erübrigt sich, wenn der Bewerber von Anfang an einen katholischen Getauften mitbringt, durch den er auf die Idee gekommen ist, Christ werden zu wollen. In der Phase der Erstverkündigung sollten unter anderem auch die Motive geklärt werden. Dazu meinerseits ein Beispiel: Wenn jemand getauft werden will, um einen katholischen Partner zu heiraten, sollte man ihm sagen, den könnte er auch als Nichtgetaufter in einer kirchlichen Feier heiraten. Und man sollte ihn vor der Eheschließung am besten nicht weiterführen als in die Phase des Katechumenates. Nur wenn er nach der Eheschließung immer noch nach der Eingliederung durch Taufe, Firmung und Eucharistie verlangt, sollte man ihn diesem Höhepunkt entgegenführen. Die Dauer der einzelnen Phasen, so sagt das Rituale, richtet sich nach der Situation und den Möglichkeiten der Bewerber, wie auch der Gemeinden und ihrer Seelsorger. In der Regel ist ein wenigstens einjähriger Katechumenat anzustreben. Als bevorzugter Termin wird die Osternacht dringend empfohlen. Die Phase des Katechumenats wird mit einer Feier der Aufnahme in den Katechumenat eröffnet. Diese kann während der Sonntagsmesse, während einer Vesper oder einer Andacht geschehen, aus besonderen Gründen auch bloß unter Teilnahme der Katechumenatsgruppe, das heißt der Bewerber oder des Bewerbers und der Begleiter. Der wesentliche Ritus der Aufnahme ist die Bezeichnung mit dem Kreuz. Zusätzlich kann auch ein Exemplar der Heiligen Schrift überreicht werden. Während des Katechumenates sind Segensgebete vorgesehen, zu denen ein jeder der Bewerber sich verneigt oder hinkniet und Priester, Diakon oder Leiter oder Leiterin der Katechumenatsgruppe das Segensgebet spricht und dabei die Hände über jeden einzelnen der Katechumenen ausbreitet. Liturgische Höhepunkte innerhalb der Katechumenatsphase sind die Feiern der Übergabe des Glaubensbekenntnisses, gegebenenfalls gefolgt vom sogenannten Ephata-Ritus mit der Berührung von Ohren und Mund des Bewerbers. Einige Zeit später erfolgt als letzte Feier innerhalb der entfernteren Vorbereitung die Feier der Übergabe des Vaterunsers. Am Übergang von dieser Phase zu der unmittelbaren und intensiven Vorbereitung steht die Feier der Zulassung zur Taufe. Bei vorgesehenem Tauftermin in der Osternacht geschieht die Zulassung am ersten Sonntag der Fastenzeit. Diese Feier findet bei der Sonntagsmesse unter der Leitung des Pfarrers oder in einer zentralen Diözesanenfeier unter Leitung des Bischofs statt. In letzterem Fall soll kurz vorher in der Pfarrkirche bei der Sonntagsmesse eine Entsendungsfeier geschehen mit Bericht über den Weg des Katechumenates, Bereitschaftserklärung der Paten zur Übernahme ihrer Verantwortung, Bitte des Katechumenen um Zulassung zu den Sakramenten und Ausstellung eines Empfehlungsschreibens des Pfarrers an den Bischof. Darin soll der zurückgelegte Glaubensweg bezeugt und die Zustimmung der Verantwortlichen und der Gemeinde bestätigt werden. Während der Fastenzeit sind drei Riten vorgesehen, die früher Skrutinien genannt wurden, heute als Stärkungsriten bezeichnet, am 3., 4. und 5. Fastensonntag. Für den Karsamstag wird den Bewerbern geistliche Sammlung, privates Gebet und Fasten empfohlen. Als Möglichkeit wird eine letzte vorbereitende Feier angeboten mit Wiedergabe des Glaubensbekenntnisses und stärkender Salbung mit Katechumenenöl. Die Phase der mystagogischen Vertiefung dauert von der Osternacht, wo die Sakramente gespendet wurden, bis Pfingsten oder, wenn es zu einer anderen Zeit des Jahres ist, dann entsprechend auch in etwa 50 Tage lang. Das Wort Mystagogie bedeutet Einführung in die Mysterien, das heißt in die Geheimnisse. Gemeint ist damit der tiefere Sinn der drei Sakramente, die die Neuchristen empfangen haben. Zudem sollen diese jetzt unterrichtet werden über die vielfältigen Formen und Wege der Reue und Buße, durch die man Vergebung für Sünden erlangen kann, die nach der Taufe begangen wurden. Insbesondere sollen sie Sinn und Bedeutung des Bußsakramentes und den rechten Umgang damit kennenlernen. So, die Taufe von Kindern im Schulalter ist dann eine Anpassung der Erwachsenentaufe. Und auch da wird gesagt, die Vorbereitung kann, wenn es sich um Kinder handelt, die etwa im Erstkommunionalter sind, kann es in unterschiedlicher Weise mit der Vorbereitung der getauften Kommunionkinder verbunden werden oder auch nicht verbunden werden. Auf keinen Fall heißt es aber dann, und das wird betont, sollen die Kinder, die noch nicht getauft sind, an der Beichte der Kommunionkinder vor der Erstkommunion teilnehmen, sondern auch ihrerseits nach der Taufe das Bußsakrament kennen und praktizieren lernen, weil die Taufe eben das große Sündenvergebungssakrament ist und auch nachträglich keine sind keine Sünden, die vor der Taufe begangen wurden, jemals in der Beichte anzuklagen. Das Bußsakrament ist nur zuständig für Sünden ab der Taufe. Das wäre das Wesentliche zu der Taufe von Kindern im Schulalter.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Sakramentenpastoral geht auch anders, ist das heutige Thema. Wir hören Herrn François Pfarrer Reckinger. Eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Guten Abend.
Ja, guten Abend, hier ist Frau Becker aus der Diözese Trier. Ich hatte das mit großem Interesse gehört, was er gesagt hat. So genau habe ich das noch nie verstanden. Und so wird das auch gar nicht praktiziert. Und das tut mir so leid. Bei uns ist natürlich eine andere Frage. Wir sind eine katholische Familie und erstmal ist ein Schwiegersohn auch von der DDR aus hinzugekommen und hat die Vorbereitung bei den Franziskanern in Düsseldorf bekommen. Und dann war aber danach die Hochzeit. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern er nun das alles gelernt hat, wie es nun weitergehen soll. Und dann habe ich einen großen Enkel schon von anderen Kindern, der leider nicht zur Erstbeichte geführt worden ist. Auf mein mehrmaliges Anmahnen wurde immer gesagt, ja, die Zeit reicht nicht. Und dann wurden die Sünden verbrannt. Und das geht mir bis heute noch nach. Und das hat er nie gelernt. Und obwohl er immer zur Messe geht und immer mit den Eltern auch zur Kommunion geht. Und jetzt ist der zweite Enkel, der wurde auch nicht bei der Firmung zur Beichte geführt. Und der zweite Enkel geht jetzt mit zur Firmung und in dieser Woche. Und jetzt habe ich ausgerechnet heute mit dem Pfarrer gesprochen, der ist jetzt ganz neu und hat dann die alte Praxis da wohl noch übernommen. Und er hat auch keine Beichte vor der Firmung jetzt.
Vielen Dank, Frau Becker, für Ihre Anmerkungen. Herr Pfarrer, wie kann man da vorgehen in einem solchen Fall?
Ja, nett und lieb und friedlich. Das ist eine grobe Vernachlässigung seitens der Seelsorger, aber da ist keine Schuld bei ihren Enkeln. Und auch nicht unbedingt etwas Schlimmes geschehen, was gar nicht sein dürfte. Die Taufe gibt Anrecht auf die Heilige Kommunion und absolut notwendig ist Beichte und Lossprechung nur für eindeutig schwere Sünden. Noch der heilige Augustinus, der im 5. Jahrhundert gestorben ist, ist nie zur Beichte gegangen. Damals war das eine große Ausnahme, die das Bußsakrament überhaupt empfangen hatten. Die konnten zum Beispiel nicht mehr Priester werden, nach einer ziemlich weitgehend und längere Zeit hindurch im Altertum geltenden Regel. Und danach hat sich erst die Beichte für lässliche Sünden von Irland her ausgebreitet und die hat Gutes mit sich gebracht. Aber man kann jetzt nicht sagen, der ist notwendigerweise in einer schlimmen Situation. Und für die Fälle, wo wenn sie da erzieherisch wirken, dann wäre die Hauptsache, dahin zu wirken, dass wenn die etwas tun, was ihrer eigenen Überzeugung ganz schlimm ist, sodass es die Beziehung zu Gott nicht nur stört, sondern abbricht, dass sie dann aus eigenem Antrieb entweder mit ihnen einen, oder sind ja auch nicht mehr so klein, wie ich meine, verstanden, ist der eine, der ja schon gefirmt ist, weil dass sie auch von sich selbst aus sich an einen Priester wenden können. Der muss ja gar nicht in ihrer Gemeinde sein. Und wenn nicht, dann, dass sie eventuell für den für die Herstellung des Kontaktes mitgehen würden. Das wären so mal kurz meine Gedanken dazu.
Dankeschön, Herr Pfarrer. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz gerne auch nochmal auf das Katechumenat zu sprechen kommen, auf das Erwachsene-Katechumenat. Ja. Das spielt ja eine wichtige Schlüsselrolle. Die Förderung des Katechumenats ist doch der eigentliche und der ursprünglichste Weg der Initiation, der Eingliederung in die katholische Kirche. Wie kann das nochmal ganz konkret, vielleicht sogar an einem Beispiel, wie kann das ganz konkret aussehen?
Da muss der Glaube gelernt werden. Und da gibt's ja wahrscheinlich so viele Methoden wie Katechumenatsleiter. Es gibt Leute, die da weniger Theorie machen, als ich sie mache oder machen würde. Ich hatte nur einmal die Gelegenheit, mit einer Studentin, die allerdings einer chinesischen Studentin, die aber auch in ihrer Heimat in einem katholischen Internat groß geworden war und eigentlich alles gelernt hatte schon. Praktisch mit der haben wir nur, wichtig ist, und das wird deutlich gesagt im Rituale, die soll nicht mit einer Person einfach einen Katechismus lernen, sondern im Gespräch sein mit einer Katechumenatsgruppe, auch wenn sie nur eine Person sind, die eingeführt wird, mehrere zusammen, die zusammen das Wort Gottes lesen und aus dem Wort Gottes heraus beten und das Wort Gottes nicht nur intellektuell zu verstehen wollen, sondern wie gesagt, daraus leben und sagen, wie spricht das mich an, was bedeutet das für mein Leben? Also das, was ich praktiziert habe in den meist kleinen oder immer kleinen Gemeinden, die ich zu betreuen hatte, war der Bibel- und Gebetskreis einfach die, es ist mir fast überall gelungen, einen solchen ins Leben zu rufen, die Drehscheibe. Und da kamen dann die, in irgendetwas eingeführt werden sollten, mit dazu. Das war für mich der gangbarste Weg.
Also darf ich das nochmal zusammenfassen? Also die Sakramentenpastoral müsste vor allem auch mystagogische Züge haben, zu einer mystagogischen Katechese, müsste auch das Lernen des Betens gehören, die Liturgie in der Kirche, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja, ja. Denn durch die Art des Feierns, durch die, ja, ich drücke es jetzt mal theologisch aus, Ars Celebrandi, durch die Verkündigung werden die Sakramente für die Menschen klar erkennbar und vor allen Dingen auch erfahrbar gemacht.
Ja,
vielen Dank, Herr Pfarrer. Unsere Zeit geht nun leider dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns so viel erklärt haben. Und ja, einiges lässt sich jetzt natürlich auch anders betrachten nach Ihren Ausführungen. Nochmals Dankeschön.
Ja, danke auch.
Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit für das Internet haben, das ist auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Dazu rufen Sie einfach unseren Hörerservice an unter folgender Telefonnummer 0700 75257525. Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem Hörerservice. Das ist die 0700 75257525. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 700 75257525. Der Hörerservice hält alle Informationen für Sie bereit. Diese Sendung entstand auf der Grundlage eines Buches von Herrn Pfarrer Dr. Reckinger. Das Buch heißt Sakramentenpastoral geht auch anders. Erfahrungen, Ergebnisse, theologische Reflexionen. Es ist im Bernardus Verlag erschienen. Alle Informationen zur Sendung und zu diesem Buch können Sie im Infofeld zu unserer Sendung im Internet genau nachlesen. Oder wie gesagt, melden Sie sich bei unserem Hörerservice. Er ist wieder zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Gottes Segen. Ihr Andreas Martin.